Turn Tourismus Around, der Podcast über neue Wege und die Digitalisierung in der Touristik.
Wir sind mal wieder im BR-Flughafen und zwar im New Work Podcast Studio und ich, Maren von Tourismus Turn, bin natürlich nicht alleine da, sondern Marvin ist auch mit dabei.
Ich bin auch natürlich dabei und freue mich sehr, dass wir heute Morgen hier sitzen und unsere nächste Podcast-Folge aufnehmen.
Genau, und wir reden heute über ein Thema, was gar nicht so unwichtig ist in der Touristik, nämlich das Thema Brandbuilding, Markenbildung und Imagebuilding irgendwie auch. Und wir werfen ja immer mit so ganz vielen englischen Begriffen um uns, aber wir versuchen wie immer auch bei unseren Workshops auch die deutschen Begrifflichkeiten beizubehalten. Und Marvin, wir sind nicht alleine da heute.
Genau, viele reden über starke Marken, aber die wenigsten bekommen es hin, wirklich eine starke Marke zu bauen.
Richtig. Da hat der Marvin jetzt was gesagt. Man muss ja wissen, der Marvin ist ja Bachelor-Master-Designer. Das heißt, das Thema liegt ihm sehr am Herzen. Und wir sind heute nicht alleine da. Das kennt ihr ja schon, dass wir hier und da auch einfach mal unseren zweier Köpfe gedankenfreien Lauf lassen. Heute haben wir einen Gast und die meisten von euch werden ihn kennen. Es ist Ingo Lies von Chamäleon.
Ja, genau. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Direkt sozusagen auf dem Weg vom Spreewald ins Chamäleon-Büro habe ich auf der Mitte gehalten hier am BR. Finde ich richtig cool.
Das finden wir auch gut. Wir hoffen, du bist nicht einfach spontan reingeschneit, sondern du bist schon mit Purpose gekommen. Das ist gut. Um Purpose geht es heute nicht so doll. Doch, es geht um Purpose, aber nicht über den Purpose, den wir sonst oft mit dir besprechen oder dich auf Bühnen sehen. Aber für die, die vielleicht irgendwie, an den irgendwie Chamäleon, wie auch immer, vorbeigegangen ist, stellst dich nochmal vor und sagst, was du machst und wer du bist.
Gerne, gerne. Also ich habe Chamäleon angefangen 1996 und freue mich sehr darüber, wie das gewachsen ist, wie die Brand bekannt geworden ist und darüber werden wir sprechen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, was Strategie war, was auch ein bisschen Zufall war was sich daraus folgt. Übrigens fühle mich sehr wohl hier im Studio. Das hat exakt das Chamäleon-Branding gelb.
Haben wir natürlich vorbereitet so.
Extra für mich gemacht, finde ich grandios. Und ich habe mit Maureen, meiner Frau, richtig auch nochmal die letzten zwei Tage im Spreewald über Branding nachgedacht. War sehr spannend.
Aber dann hast du es extra umgestrichen, ne?
Es riecht noch nach frischer Farbe hier, nämlich. Und deshalb strahlt es in Chamäleon-Gelb.
Genau, in Chamäleon-Gelb, extra für Ingo. Ihr seid nicht nur erfolgreiche Reiseveranstalter, das wissen wir natürlich, sondern vor allen Dingen bei der Branche, aber auch bei Endverbrauchern super beliebt und habt ein ganz, ganz klares Image eigentlich. Du stehst als Gesicht ja immer noch so dafür. Woran liegt das, dass das so für viele so der Inbegriff ist? Ist das wirklich Strategie gewesen oder hat es sich zufällig ergeben?
Also sagen wir mal so, ich glaube, es ist wirklich eine Kombination. Aber ich weiß schon noch sehr genau, als ich 1996 die ersten Gäste finden wollte, stand ich auf der ITB vor dem Nepal-Stand mit einem gelben Flyer. Und das war für mich.
Das war nur, weil der Drucker kaputt war und
es aus Versehen. Weil ich als Student, das war damals noch ganz üblich, da man ging ins Copy-Studio, um irgendwas zu kopieren. Ja, das war irgendwie noch viel mehr Papier als heute. Und ich wollte schon immer irgendwie weiß, das ist langweilig. Und außerdem war es auch das Günstigste. Ich drucke ja schwarz auf gelbem Papier und das sieht richtig nach Farbe aus, weil Farbdruck war richtig teuer. Aber da war das Gelb. Das Gelb hat mich angesprochen, das macht mich happy. Das macht sofort eine positive Assoziation. Und ich habe auch damals schon ein bisschen mich umgeguckt, das schon in Reisebüros, da sah man ja so die Logos von allen möglichen Veranstaltungen. So gelb kam da nicht vor, außer ADAC, aber das habe ich immer mehr mit Autos in Verbindung gebracht als mit Reisen. Und insofern, also bei Farbe fängt das für mich an. Ja, das ist, und wenn ich auch heute eine Logowand sehe, ja, ihr habt gerade gesprochen, so bei irgendwie auf Bühnen und da gibt es dann 50 Sponsoren und unseres poppt hervor. Unseres ist am sichtbarsten. Und das war schon, also dieses Gelb, das hatte ich irgendwie, das fand ich gut, das wollte ich haben.
Also wissen wir schon mal, es war nicht einfach nur Zufall, sondern auch ein bisschen geplant.
Absolut. Und was mich der Name ist ja das Nächste, was man vielleicht sich überlegt. Ja, wie heißt man? Ich finde das ganz furchtbar. Reiseservice Müller. Busunternehmen.
Ich hoffe, es hört jetzt keiner zu, der Reiseservice Müller.
Ja, sorry. das ist, also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, vielleicht ist es sogar ambivalent. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, das ist ja der Herr Müller oder die Frau Müller. Und damit ist auch eine Personifizierung dieses Unternehmens über den Namen hergestellt. Auf der anderen Seite finde ich, dass man größer denken sollte. Gleich, wenn man auch am Anfang vielleicht sich überlegt, was möchte ich für eine Brand machen, wie will ich mein Reisebüro branden, wie will ich meinen Reiseveranstalter branden, egal was, groß denken. Und bei mir war das auch so, wir saßen zusammen mit ein paar Flaschen Wein, haben in einem Tierlexikon geblättert und haben überlegt, wie könnte die Brand heißen und haben ein paar Tiernamen rausgesucht, weil das wusste ich wollte. Und dann Chamäleon ist halt etwas exotisch, farbig, man soll
wechselt
sich auch
die
anpassen.
Farbe.
Wechselt die Farbe, genau.
Wie das Podcast-Studio, Marvin.
Ja, wie das ja, Podcast-Studio.
Das macht ihr ja, je nach Gast immer in der richtigen Farbe, genau, finde ich gut.
Aber warum einfach Lexikon und Tiername? Warum musste es ein Tiername sein?
Ja, das war dann vielleicht dann wieder der Zufall.
Okay.
Ja, also irgendwie kam es mir, und das habe ich im Laufe der Jahrzehnte jetzt gelernt, Intuition zu folgen. Das ist immer gar nicht so einfach, weil man die Intuition oft nicht begründen kann. Und wenn man das dann versucht, Leuten zu sagen, und die sagen, warum, ja, warum? Man hat keine richtigen Argumente, dann sollte man dem trotzdem vertrauen. Das ist für mich das Grundwesen von Unternehmertum, seinen Intuitionen zu vertrauen, seinen eigenen, weil die hat man nur selber. Und man liegt nicht immer richtig, das ist auch klar.
Ich finde super interessant, dass dieser Prozess, den du beschreibst, mit der Suche im Lexikon und so, das ist ja schon eine Geschichte, die sich dahinter verbirgt, die ja schon irgendwie einen Wert für eine Marke direkt schafft, direkt am Anfang schon das Fundament quasi baut. Und wenn man sich noch einmal auf diesen Vergleich zurückkommt, wenn man sich überlegt, okay, Reiseveranstalter, Busunternehmer, Müller, so dann ist halt dieser kreative Flow ist eigentlich schon dann mit dem Namen eigentlich schon veräppt. So,
ja,
da kommt ja
beendet.
Nichts mehr. So, das ist ja,
ist dann vorbei, ne? Und ja. Chamäleon, das war halt, wir haben ja das Tier Chamäleon dann als Logo designt. Wir haben das ständig verändert. Dann gibt's ja das Besondere an einem Chamäleon ist die Zunge. Ja, also, die ersten, wenn man heute die 27 Kataloge, jedes Jahr machen wir einen, nebeneinander liegt, dann sieht keiner aus wie der andere. Jeder ist anders, mal mehr, mal weniger. Aber zum Beispiel, erst erinnere ich noch so, da war ein richtig großes Chamäleon, die lange Zunge, und da drauf stand Abenteuer und Erlebnisreisen, oben drüber Chamäleon. Also so, damit kann man spielen. Das hat mir gefallen mit den Farben, und es exotisch ist auf jeden Fall. Ich wusste ja auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ja, das was für Reisen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau.
Wo die Reise hingeht. Gut, dass das, wo die Reise hingeht. Die Reise ist ja ziemlich weit gegangen, so Chamäleon für uns, also Marvin, nicht aus Glatteis zu führen, aber Marvin, ihr großes Vorbild, immer Chamäleon gewesen. Als wir angefangen haben, in der Touristik zu arbeiten, was hast du immer gesagt? Der Erste, der so richtig Film mal mitgenommen hat,
genau,
und es anständig macht.
Im Grunde ist ja mein Ursprung in der Tourismusbranche mit 19 Jahren, dass ich Filme produziert habe für Destinationen im Blogging-Bereich. Und da wart ihr schon die Ersten, die so wirklich es verstanden haben, Geschichten auch digital abzubilden. So, ich glaube, dass halt Touristikerinnen generell sehr, sehr stark darin sind, Geschichten zu erzählen, aber wenige schaffen es, das so auf Papier zu bringen oder auch digital abzubilden, ob jetzt über YouTube oder Webseite und so.
Heute immer noch nicht, vor allen Dingen, teilweise.
Ja. Genau, und da war ich schon früh von euch beeindruckt, dass ihr halt schon auch einen Invest eingegangen seid, so aus meiner Wahrnehmung. Was Videoproduktion betrifft, dass ihr irgendwo in einer Savanne saßt und irgendwas besprochen habt, so, und was mit einem enormen Produktionsaufwand verbunden sein muss, was sich andere einfach nicht getraut haben, zumindest zu dem Zeitpunkt und jetzt auch bis heute.
Zum Teil immer noch nicht.
Zum Teil immer noch nicht, aber natürlich schon sich Leute mehr mit Storytelling beschäftigt haben.
Genau, Storytelling ist jetzt der Begriff dafür, ja.
Geschichten erzählen.
Gab's noch gar nicht, ja. Und die ersten zwei Reisen, die habe ich ja noch selber begleitet. Und da ist ja dieses Geschichten erzählen, da ist das immanent. Und da habe ich ja gemerkt, ich bin gar nicht so ein guter Geschichtenerzähler. jedenfalls nicht aus dem Land, ja, worum es ging. Und das, ich komme da drauf, weil ich kann Leuten unheimlich gerne Geschichten zuhören, ja. Und deswegen haben wir auch die einheimischen Reiseleiter dann gefunden, weil die kannten dann eben Geschichten aus ihrem Land. Und das finde ich halt spannend, wenn ich in Nepal, Neuseeland, Costa Rica, egal wo, und unterwegs bin. Ich habe halt immer versucht, die Chamäleon-Geschichte, die habe ich schon verstanden, die Chamäleon-Geschichte zu erzählen. Ob in der Savanne, ob in den Bergen, egal wo, ja, worum geht's da? Und das ist ja immer das Herzklopfen, die Gänsehaut, die Emotion, die wir erzeugen wollen. Ja, das ist, wenn wir einen Abend gestalten, dann möchte ich, dass die Leute etwas für sich persönlich mit nach Hause nehmen, ein Gefühl, ja, dass sie einmal berührt gewesen sind. Und weil das dann zeigen soll, was auf den Reisen passiert. Und da jeden Tag. Da versuchen wir jeden Tag so einen Moment zu kreieren, der diese Emotion erzeugt. Und deswegen brauche ich auch ein Logo, eine Marke und Videos, Geschichten, die diese Emotion transportieren. Ja, und das haben wir uns überlegt. Und tolle Leute, Alex, einer, der da diese Filme gemacht hat, und im Katalog genauso. Ja, ich habe ja erst später verstanden, noch gar nicht so viele Jahre her, dass viele Touristikunternehmen einkaufen, also Hotels einkaufen oder auch Reisen einkaufen von den DMC-Partnern in den Ländern.
Und die selbst gar nicht gestalten.
Genau.
Ja,
ja, und das haben wir noch nie gemacht. Wir haben die ersten Reisen und dann seitdem kreieren wir die Reisen. Deswegen heißt es auch bei uns Erlebniserfinder. Ja, Produktmanager haben wir nicht, wir haben Erlebniserfinder. Und die erfinden diese Erlebnisse, die dann, und das macht sie unique. Das ist ja mal Unique Selling Points und so weiter. Das sind also die Begriffe, ich habe das alles erst später gelernt, aber wir haben das ehrlich. Ja, das ist übrigens auch bei Branding, ich glaube, das ist eins der wichtigsten Begriffe. Das muss ehrlich sein. Ein Brand muss ehrlich sein und auch zu den Personen passen, die repräsentieren.
Authentisch. Du sagst gerade, du hast viele Begrifflichkeiten erst mit der Zeit dazugelernt. Mich würde mal interessieren, wie weit hast du diese Marke von Beginn an schon vorausgedacht? Also welche Schritte konntest du zu dem Zeitpunkt abschätzen? Und was wurde dann erst weiterentwickelt und weiter aufgebaut? Und was für einen zeitlichen Rahmen bewegen wir uns da?
Also ich habe schon früh gemerkt, dass die Leute begeistert sind von unseren Reisen. Also und auch wirklich, ich erinnere das noch so gerne, die allererste Reise in Nepal, am letzten Abend stand Horst auf und hielt eine Rede.
Horst.
Ja. Horst, und das war damals so Mitte 50, so ungefähr in meinem Alter jetzt. Und ich war ganz jung, war Ende 20. Und das war schon deswegen besonders, weil er ja mich jetzt ehrte irgendwie. Ja? Ich könnte ja sein Sohn sein. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, das war die beste Reise meines Lebens. Da kam dann, das habe ich lange im Gedächtnis behalten, erst viele Jahre später haben wir die Reise meines Lebens kreiert. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, wow. Also das war, die hatten schon viele Reisen gemacht mit seiner Frau. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht mir total Spaß und da möchte ich weitermachen. Und da habe ich aber gemerkt, dass das kann groß werden. Das kann groß werden, weil wenn das müssen jetzt nur Leute wissen. Und noch immer und weiterhin ist der Verkauf über Reisebüros unser Schlüssel. Weil im Internet, damals gab es noch gar keins, davon mal abgesehen.
Schon ein bisschen her.
Wie hat man damals verkauft? Auf Reisemessen. Und da bin ich hin und da habe ich die Leute einzeln und persönlich überzeugt. Ja, ich hatte, also manche schicken ja Mitarbeitende auf die Reisemessen und bleiben selber im Büro, weil da sind irgendwie wichtige Sachen zu machen. Ich habe es immer umgekehrt gemacht. Ich bin immer auf die Reisemessen gegangen. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich
also bist du doch eigentlich ein ganz guter Geschichtenerzähler.
Ja, ja, also gut, da gab es auch Geschichten, dass dann Leute, die gehen ja dann fünfmal, also an verschiedene Messestände. Und da habe ich, weiß ich noch heute, Costa Rica, ging es um Costa Rica. Und dann meinte der, also das war jetzt die allerbeste Costa Rica-Beratung, die ich hier den ganzen Tag erlebt habe. War schon am Abend. Ich war noch nie in Costa Rica. das geht dann schon auch mit den Geschichten.
Ja.
Ja? Aber auch mit Wissen. Also das ist schon, es geht nicht nur mit Geschichten. Das ist dann bin ich schnell auch entlarvt. Also ich muss schon auch was wissen.
Was die Hauptstadt ist.
Ja, ich muss auch wissen, wie die Reise da funktioniert und mir das erzählen lassen. Und aber das, ich wollte da schon immer so mittendrin sein. Dann habe ich irgendwann verstanden, nur mit Reisemessen ist begrenzt. Ich kann nur mit einer bestimmten Zahl Leuten sprechen pro Tag. Das ist einfach so. Also brauche ich die Reisebüros. Und dann habe ich gelernt, wie man da reinkommt und dann ersten Kooperationen geschlossen. Und irgendwann habe ich verstanden, so da muss ich richtig Gas geben. Weil wir sind eigentlich so, würde ich mal fast sagen, der letzte Reiseveranstalter, der noch Einzug in jedes Reisebüro gefunden hat. Ich glaube nicht, dass es noch einen geben wird.
Jetzt hast du gerade schon Reisebüro angesprochen. Wir machen ja auch ganz viel im stationären Handel. Ja. Reisebüro, wir hatten eben schon Reiseservice Müller und andere Synonyme. Bitte die zuhören, jetzt Reisebüro Müller heißen, nicht traurig sein. Es gibt bestimmt auch noch andere Namen, die da äquivalent drauf
passen. Reisebüro Merken zum Beispiel.
Das wäre meins dann. Gerade ein Reisebüro, das ist immer so ein Thema, wo wir auch sagen, ihr braucht eigentlich auch ein Branding und ihr braucht eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal und ihr müsst eure Marke sein. Was würdest du sagen, ist die Grundlage, die es braucht? Weil Marvin ja auch gerade gefragt hat, wie gezielt hast du es aufgebaut? Was ist die Grundlage, die es braucht, um gezielt eine Marke aufzubauen?
Man muss sich mal hinsetzen, anfangen zu überlegen. Das braucht eine Strategie. Ja, ich bin davon total überzeugt und das gilt genauso für ein Reisebüro wie für jedes andere Unternehmen, auch außerhalb der Touristik. Und ich finde, es gibt tolle Beispiele in der Touristik. Nehme ich mal ein Reisebüro, was Reiseart heißt. Das fängt ja beim Namen an. Das heißt nicht Reisebüro irgendwas, sondern das heißt schon mal Reiseart. Ja, das fängt an. Und dann, die meisten Reisebüros sind ja in kleineren Orten, Dörfern, Kleinstädten. Und da muss man lokal eine Bekanntheit sein und werden. Und bei Reisen denkt ja immer, jeder kann mitreden. Jeder ist schon gereist und jeder hat da eine Meinung und deswegen brauche ich ja keinen Spezialisten. Das ist wie bei der Partnersuche.
Da brauchen wir auch keinen Spezialisten.
Da glaubt ja auch jeder, naja, mein Partner, die finde ich alleine. Ja, da brauche ich keinen, da habe ich dann auch, das ist eine andere Geschichte, aber da habe ich auch eine andere Meinung zu. Also Strategie und Bekanntheit und dann das Wissen, was man hat, die Reiseerfahrung und vor allen Dingen die Liebe zum Reisen, die muss ich auch zeigen. Die muss ich den Leuten in meinem Dorf, in meinem Umfeld zeigen. Dazu muss ich dann vielleicht auf die Dorffeste gehen und über meine letzte Reise, die irgendwo hinführte, sprechen. Tolle Bilder zeigen, natürlich, Bilder machen immer auch Emotionen, Filme heutzutage. Aber vor allen Dingen ich als Persönlichkeit, die Verbindung, oder es können auch meine Mitarbeitenden sein, wenn die das besser können als ich. Ja, das ist auch dann, das muss man gucken. Man hat ja nicht alle Talente. Aber das Wichtige ist eine persönliche Bindung. Sonst hat gerade in der heutigen Zeit ein Reisebüro eigentlich kein Existenzrecht. Sonst ist es einfach nur eine Verkaufsstelle. Und eine Verkaufsstelle, die wird früher oder später wird die im Internet verschwinden.
Wir haben im Dezember einen Vortrag gehalten über Markenbildung, gemeinsam noch mit Nils Hartmann von Parasol Island, der große Marken bildet für Automobilhersteller vor allem und wir ja in der Touristik viel. Und da war so ein bisschen auch der Konsens, hinter starken Marken stehen eigentlich starke Menschen. Das ist ja eigentlich genau das, was du gerade sagst. Heißt ja, eigentlich haben Reisebüros, wenn wir das jetzt mal so vervollständigen, ja, eine gute Chance, eine starke Marke zu werden, oder?
Auf jeden Fall. Ich sehe das so. Und ich würde immer vom Regionalen ausgehen. Ja? Also
Lokalmarketing.
Lokalmarketing. Und da einfach, wenn einer aus dem Dorf, dem Ort an Reisen denkt, muss der an Reiseart denken, um mal das Beispiel zu nehmen. Und im besten Fall erst an die Brand, dann an die Person. Das glaube ich schon. Ja? Das ist für mich die Reihenfolge. Andersrum ist gefährlicher, aber es gibt super erfolgreiche Marken, wie wir wissen, auch ganz weltweit bekannte Riesenmarken, wo noch immer Inhaber, Gründer und die Marke ganz eng verbunden sind. Gibt aber auch andere Marken, wo man die gar nicht kennt. Also es geht schon beides. Das hängt, glaube ich, auch von der eigenen Persönlichkeit ab. Ja? Mhm. Wenn man das mitbringt da und auch Lust dazu hat, auch im Scheinwerferlicht zu stehen, und dann sollte man das nutzen. Dann ist das ein Talent. Und wenn man das und Lust hat, Unternehmerin zu sein, dann dahin stellen. Ansonsten jemanden finden, der das kann. Macht.
Ja, ich glaube, das ist ja das, was ja in der Reisebranche gerade ein bisschen problematisch ist mit dem Fachkräftemangel. Aber suchen tun sie ja alle. Du hast es gerade schon mal gesagt. Früher, ne, da gab es kein Internet. Du hast den Zettel in Gelb gedruckt. Und da, was habe ich gemacht? Ich bin zu Reisebüros, also erstmal auf Reisemessen gegangen, dann Reisebüros. Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, heute in Zeiten von Video und Digitalem und so. Glaubst du, heute muss man eine starke Marke sein, um auch als Reisebüro zum Beispiel zu überleben? Hat sich das doll geändert, auch durch dieses ganze Internetthema und Digitalisierung?
Also es ist schwieriger geworden, glaube ich schon. Auf jeden Fall, wenn man wie als Reiseveranstalter arbeitet, man ja deutschlandweit oder theoretisch sogar global irgendwann, wenn man jetzt ganz, ganz groß denkt. Und da muss, Internet ist halt preisentscheidend, wie wir alle wissen. Und wenn ich also nicht als Marke für etwas stehe, was den Preis relativiert, dann wird es schwierig. Und Und deswegen muss ich Attribute schaffen. Und deswegen glaube ich, dass es ohne Marke vielleicht eine Weile funktionieren kann. Einfach weil man irgendwie unterbietet, weil man vielleicht viel Geld eingesammelt hat als Startup. Dann kann ich auch eine Weile mit diesem Geld ein Stück mir sozusagen Kunden kaufen, Google-Werbung und so weiter. Das kann erfolgreich sein, aber dann habe ich noch nicht unbedingt selber Geld verdient. Ja, und das ist dann der Schritt, der also schon deutlich schwieriger ist. Und das, also ich muss diese Zeit zum Brandbuilding unbedingt nutzen, um dann vielleicht diesen Turn zu schaffen. Sonst glaube ich, dass es sehr schwierig wird. Es ist ein bisschen anders für ein Reisebüro, weil ich hier lokale Sichtbarkeit auch ohne Internet herstellen kann. Ja, ich kann auch alle möglichen, sag mal auch so schön, Joint Ventures, aber auch im Dorf geht das, ja. Dann ist es wieder. Mit dem Bäcker und letztendlich mit eigentlich allen UnternehmerInnen meiner Umgebung.
Das wäre auch ein geiles Ding, so zum Bäcker zu gehen. Ja, ich würde hier gerne einen Joint Venture mit dir aufbauen. Ja.
Da guckt der Bäcker in irgendeinem Dorf.
Ja, aber ich meine Bäcker sind auch verschwunden, ne? Viele. Und ich habe Delivery Service, Food Packaged in Berlin mehr als irgendwo auf dem Land. Aber ich habe das so genossen jetzt, auch im Spreewald. Das Brot kam jeden Morgen frisch von einem Bäcker, der das backt in der Unterkunft, in der ich war. Und das war richtig alleine, das Brot war ein Genuss. Und da merkt man wieder, wie Dinge auch verloren gehen. Und das hat mit Branding, mit Preis dann auch zu tun. Also ich habe sogar dann gegoogelt, wo haben die das Brot her? Maureen hat sich aufgeschrieben, wo der Käse herkommt. Wollen wir jetzt Cottbus?
Nächste Reise nach Cottbus?
Ja, genau. Oder vielleicht, das finde ich interessant. Ja.
Das sind Geschichten halt einfach so, oder? Ja. Die man damit...
Storytelling.
Ich wollte gerade diesen Anglizismus nicht wieder einwerfen. Die halt irgendwie eine Marke ja schaffen, ob sie ausgesprochen ist oder nicht, und man irgendwie damit was verbindet und am Ende landen wir irgendwie bei Emotionen, wie ich finde. Und und das ist ja das Thema beim Reisebüro auch, wenn man die bloße Verkaufsstelle ist, wie du es sagst, dann macht man sich halt austauschbar und ist irgendwie auch komplett unemotional. So, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt einfach zu Reisebüro Müller gehen und zu Reisebüro Merken und mir was da vermitteln lassen, und dann da entsteht keine Emotion irgendwie. So, aber wenn vielleicht heißt er Peter Müller, aber erzählt seine schöne Geschichte, wie er irgendwas erlebt hat, wie er dann noch mit dem Bäcker gerade ein Joint Venture gegründet hat und wie auch immer, entsteht auf einmal, ohne das vielleicht zu wissen, eine Marke und eine Emotion. Und ich glaube, das ist irgendwann so das Wertvolle einfach in dem direkten Kundenkontakt.
Ich habe noch gerade gedacht, da gibt es ja freie Reisebüros, die selber UnternehmerInnen sind und die sich dann das leichter suchen können. Dann gibt es aber auch viele Reisebüros, die an die großen Veranstalter gebunden sind. Und ich glaube, denen sollten die Veranstalter mehr Freiheiten geben, um diese lokalen Möglichkeiten zu nutzen, auch Budget. Und andersrum sollten die Mitarbeitenden, das gibt es ja Büroleiter in der Regel und dann Büromitarbeitende, auch dazu encouraged werden, sich als UnternehmerInnen zu fühlen, und das aber auch zu zeigen und auch für ihre Gemeinde genauso. Weil sonst, die meisten Büros, die im Laufe der letzten 10 Jahre verschwunden sind, sind ja nicht inhabergeführte Büros gewesen, sondern sind Büros gewesen der Konzerne. Und weil da nicht genug Branding dann besteht.
Ja, Branding ist ja immer auch eine große Kohärenz zu Identifikation. Das merken wir ja auch in unseren Firmen. So, die Mitarbeitenden, da geht es gar nicht, also natürlich geht es um Leistung, es geht um Können und natürlich auch um Talent, aber die Mitarbeitenden, die lange bei uns bleiben oder die sich auch durchsetzen in der Kundinnenkommunikation oder so, sind oft Leute, die sich einfach mit unseren Firmen und unseren Ideen und unserer Marke identifizieren können, die hinter diesen Werten stehen, die wir vertreten. Ob es jetzt Remote Work ist, flexible Arbeitszeit, irgendwie eine Haltung zeigen oder so. Das hat ja viel damit zu tun. Wir haben jetzt ganz viel ganze Zeit über Image und Brandbuilding und so gesprochen. Chameleon ist ja deine Marke und im Support natürlich von mittlerweile relativ großen Team. Ich weiß nicht, ihr seid, als wir das letzte Mal bei euch waren, 100?
Ja, 120 inzwischen.
Ja, sind dann schon ein paar. Ich erinnere mich da immer an die Kantine, das fand ich sehr schön, das Mittagessen gab. Wenn du das Wunschimage von Chamäleon beschreiben würdest, so was, wie sähe das aus? Was sollen Menschen, EndverbraucherInnen, Reisebüros, B2B denken oder fühlen, wenn sie an Chamäleon denken?
Nachhaltiges Reisen. Das ist nicht mehr und nicht weniger ein Begriff. Weil das ist auch das, was ich glaube, was eine Brand erzeugen sollte, ist eine Assoziation. Und das kriegen, also wenn ich da nochmal vergleiche, vielleicht zum Beispiel India, ja, als Land, als Destination, Incredible India, diese Assoziation kommt sofort. Namibia, unendliche Weite. Also das sind kurze, klare Begriffe. Dann jetzt, wenn ich daran denke, Siemens vielleicht. Eine ganz andere Branche. Aber die, da ist einfach Made in Germany. Das ist eine Marke für sich immer noch. Also wir denken manchmal, das ist nicht mehr so, das hat gebröckelt und so weiter. Aber ich bin viel im Ausland. Und
Automobilmarken ist ja auch viel.
Ja,
VW, Mercedes,
und auch so ganz simple Sachen wie Grohe Armaturen. Ja, da, also wenn ich keinen Tropfen im Wasserhahn will, dann kaufe ich eine deutsche Armatur. Dann habe ich den auch für 20 Jahre. Also das ist, und für Chamäleon, das ist nachhaltiges Reisen. Das möchte ich, und das bezieht sich dann natürlich auf vieles, was da drunter kommt. Weil Nachhaltigkeit, wir wissen, sehr komplex. Und da geht es um soziale Nachhaltigkeit. Da sind wir schon sehr weit gekommen. Die ökologische Nachhaltigkeit, besonders schwieriges Thema.
Beim Reisen vor allen Dingen.
Sehr schwierig, genau. Ja. Und die Lösung ist ja nicht, wie der gute Harald Zeiss dann jetzt zitiert wurde in der FVW, wo dann steht, das nachhaltigste Reisen ist, am Boden zu bleiben und sich ein in der Nähe liegendes Biohotel zu suchen. Stimmt, ist eindeutig die ökologisch der geringste Fußabdruck. Aber nicht die Lösung für das Thema Reisen, für das Thema Touristik, für das Thema Frieden, für das Thema Miteinander, haben wir vorhin auch vorab kurz drüber gesprochen. Die Welt muss sich begegnen, die Menschen müssen sich begegnen, die Menschen müssen sehen, wie Menschen leben, überall auf der Welt. Und nicht zuletzt ist Tourismus einfach eine Riesenquelle von Geldverteilung von eher wohlhabenden Ländern in eher ärmere Länder. Und das kann gar keine Wirtschaftsleistung und Entwicklungshilfe schon gar nicht leisten, was Tourismus hier ermöglichen kann. Und deswegen ist das für mich das wichtigste Thema, und das ist das, wo ich Chamäleon mit verbunden sehen möchte. Nachhaltiges Reisen.
Wenn du sagst, du hast gesagt, eine Begrifflichkeit und so, was ja auch dann sehr clean ist, weil es halt gar nicht clean ist, weil es ganz viel abdeckt, aber ein Begriff, der assoziativ damit in Verbindung kommt. Glaubst du, dass sowas, wenn so eine Marke eine Sache besetzt, eine Nische besetzt, wie es nachhaltiges Reisen ist, ja auch ein Thema, was manchen vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht. Glaubst du, es ist trotzdem für die Leute, die an Chamäleon denken, wenn die wirklich an nachhaltiges Reisen, ist es nur positiv konnotiert?
Sicher nicht. Sicher nicht. Also das ist aber, ich gehe gerne Risiken ein. Und ich gucke gerne nach vorne und versuche gerne schon einen Schritt weiter zu sein. Gerade in diesem Thema Nachhaltigkeit ist das notwendig, weil Status quo reicht nicht. Und das, was EU und andere jetzt so langsam anfangen, Unternehmen vorzuschreiben, den Fluggesellschaften oder auch Kreuzfahrtschiffen, reicht auch nicht. Und die eigenen Commitments und vor allen Dingen die eigenen Ideen und Gedanken, die müssen losgehen. Und deswegen, ja, das wird sicherlich ambivalent aufgenommen werden. Aber ich sag mal so, wer nicht, wie sagt man so schön? Wenn nicht wir, wie heißt der schöne Spruch? Jetzt komme ich nicht drauf.
Ich denke an dieses komische Lied. Wann dann?
Also genau, jetzt ist die richtige Zeit. Das gilt
auch wenn
nicht
ich
nur,
jetzt wann
dann? Ja, genau. Das ist dann, genau. Das war der Spruch, nach dem ich suchte. Also und wir als ein Stück Vorreiter für das Thema Nachhaltigkeit, wir wollen uns da positionieren. Und ja, das hat Risiken und nicht jeder will das, aber wir wollen das. Und wir halten das für total wichtig, und die Brand soll dafür stehen.
Und jetzt hast du ja gesagt, wie das aussieht, dein Wunsch-Image. Was denkst du denn, wie ist denn das Image deiner Meinung nach in der Realität? Denken Leute an nachhaltige Reisen oder denkt, meine Assoziation wäre, jetzt bin ich natürlich auch im Thema und ich kenne Kamelen und wir finden Kamelen super. Das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, wir finden es wirklich super. ich würde denken, wenn ich an Kamelen denke, dann denke ich ein ganzheitliches Konzept, was sehr, sehr viel richtig macht und was Emotionen weckt. Und das schließt das natürlich ein, aber es wäre trotzdem nicht der erste, ich weiß es, aber es wäre nicht der erste Begriff, der mir einfällt, Nachhaltigkeit. Was denkst du, ist das realistische Image?
Also stimme ich dir zu, ja, das ist nicht die erste Assoziation. Also Qualität, glaube ich, ist ein Begriff, der vielen einfällt. Hochwertige Reisen, das haben wir erreicht. Und wir haben eine große Bekanntheit in der Branche, aber eine kleine Bekanntheit in der Bevölkerung. Und das ist ja
lustig, da haben wir, glaube ich, ein Brett vor dem Kopf, Marvin, oder? Für uns ist es ja total präsent.
Ja, aber ihr seid auch ein bisschen aus der Branche.
Ja, deswegen da haben wir ein Brett vor dem Kopf.
Also was, da ist schon...
Was wäre deine Assoziation, Chamäleon?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass wir uns immer noch in einer Nische auf jeden Fall bewegen. Allein wenn man über Reisepreise spricht und so weiter, ist das natürlich kein absolutes Massenprodukt, wo jetzt einfach der vierköpfige Familienurlaub einfach mal im Sommer hingehen kann, was jetzt quasi das Durchschnittsreiseprodukt in der Branche ist. Und deshalb bewegen wir uns absolut in einer Nische. Wenn ich mit Zielgruppen spreche, meinen Eltern, Freunden meiner Eltern und so, kennen die Chamäleon tatsächlich aus dem Reisebüro. So, es ist wirklich so, dass dann im Reisebüro dann entsteht in einem Alter Anfang 50, Mitte 50 klassisch, dass man sagt, okay, jetzt mache ich mal eine Safari so. Und dann ist das zum Beispiel ein Kontaktpunkt mit Chamäleon im Reisebüro, wo dann vielleicht verschiedene Angebote auch vorgelegt werden und sich am Ende vielleicht für eine Chamäleonreise entschieden wird. Und
wenn sich jemand entschieden hat für eine Chamäleonreise, um mal zum Thema Stringenz zu kommen, weil das ist so ein bisschen, so Produkt muss stimmen, klar, aber bei Chamäleon hat man ja so das Gefühl, wenn man ein bisschen drin ist und auch schon mal so ein, ich weiß, wir hatten mal so einen Katalog, wo so wie Gänsehaut drauf war, den fand ich super, da hat man ja schon ziemlich das Gefühl, dass das kleinste Detail perfekt geplant ist. Heißt, Stringenz ist ein großes Thema. Warum ist Stringenz so wichtig und wie schafft ihr das, dass wenn jemand Chamäleon bucht, habe ich immer das Gefühl, bucht er tendenziell bei so einer Entscheidung, die Marvin gerade skizziert hat, wahrscheinlich wieder Chamäleon?
Liebe zum Detail, ja, das und ich möchte gerne, dass die Leute wirklich mit dieser Begeisterung zurückkommen. Und das ist ja ein großes Versprechen, die Reise meines Lebens. Und ja, da sind hunderte Details in einer Reise und mir macht das auch total Spaß, immer wieder neue zu finden. Inzwischen ist es so, wir arbeiten ja 70 Länder und man kann manchmal Ideen also dann auf 70 Länder kopieren und transferieren. Neueste Idee war jetzt zum Beispiel zu sagen, wir wollen ein Farmhouse-Style-Dinner. Also draußen ein großer Tisch, kein Buffet, kein Bringen von Essen an Platz, sondern Schalen auf dem Tisch.
Family Style shared.
Macht total Spaß. Und das kann man in jedem Land machen. Und so entwickeln wir eigentlich die ganze Zeit Ideen, die wir umsetzen. Und das führt dazu, dass die Leute sagen, ja, diese Stringenz, aber es geht an Trustpilot. Würde ich im Übrigen auch jedem Reisebüro oder jeder Marke empfehlen, Öffentlichkeit, sich das zu trauen. Wir haben auch einen Moment überlegt. Natürlich ist auch bei uns nicht die Zufriedenheit 100%, aber sind wir sehr stolz, 4,6, ja, und bei 3.700 Bewertungen inzwischen, haben wir letztes Jahr angefangen. Also das muss man sich trauen und das muss man machen und dann auch damit umgehen. Ihr seid die Profis in dem Bereich, ja, also so dann
versuchen's.
jeden Kommentar auch zu beantworten, also die 5-Sterne-Bewertung genauso wie die 3-Sterne-Bewertung, alle, und da kann man so viel dann auch mitnehmen und das sind unsere, letztendlich sind unsere Gäste unsere Produktmanager und manche fühlen sich auch so, ja, also die wenn wir auf Tournee gehen und da unsere Gäste treffen in Hunderten, Tausenden, dann ist das so ein direktes Einzelentwickeln. Dann denke ich manchmal, ja, also die sind ja überzeugter als manche Mitarbeitende.
Das ist ja eigentlich das, was man erreichen will. Also ja. Du hast gerade gesagt, wir sind ExpertInnen, auch bei Social Media ist es ja so, dass wir immer bei KundInnen sagen, so Community-Management, auf Sachen reagieren. Das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn irgendwann deine Community so stark ist, dass sie für dich reagiert und zum Beispiel in Schutz nimmt, wenn jemand kritisiert. Marvin und ich haben uns in Mexiko kennengelernt. Da waren wir damals auf einer Reise von der mexikanischen Botschaft, eine Gastro-Reise eingeladen. Und wir werden bis heute immer noch auf die ganzen Events eingeladen in die Botschaft, weil die immer sagen, wir sind wie ein Brand-Ambassador, weil wir so davon schwärmen. Und das ist ja genau das Prinzip. Du erlebst etwas und bist so begeistert und überzeugt davon, dass dich eigentlich keiner bezahlen muss, sondern dass du sagst, ey, das würde ich machen.
Und wir haben auch schon kostenfrei so viele Freunde nach Mexiko geschickt.
Ja. oder Mezcal bekommen.
Das ist genau der Punkt, ja. Also die Botschafter, wenn die eigenen Gäste, wir sagen ja immer Gäste, nicht Kunden, schöner, wenn die Gäste zu BotschafterInnen werden, ja, und das ihr in ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis scheren, dann das ist auch ein super Gefühl, weil es gibt nichts Ehrlicheres als gerade bei Reisen, weil wir verkaufen ja Träume. Das ist ja das Besondere an dieser Branche, dass wir haben kein Produkt, was man anfassen kann, was man kontrollieren kann, was dann irgendwie heile oder kaputt ist oder lange funktioniert oder die Erwartung erfüllt, enttäuscht. Habe ich sofort. Bei der Reise, das ist, wie man mal so schön sagt, die wertvollste Zeit des Jahres. Du hast so ein bisschen indirekt angesprochen, Marvin, diese Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, wir werben immer dafür, wir haben ein, und das sagen auch unsere Gäste hinterher, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also auch da, wie das ist eins der größten Vorteile, dem wir eigentlich begegnen wollen, dass unsere Reisen teuer sind. Sie haben einen Preis, ja. Es gibt aber auch verschiedenste Reisen in verschiedensten Preiskategorien, bis hin zu Abenteuerreisen beispielsweise, die deutlich günstiger sind als Genießerreisen. Und wir haben auch Gäste, und das schätze ich ganz besonders, die sagen, also jedes Jahr kann ich es mir nicht leisten, mit euch zu verreisen, aber alle 3 Jahre schon. Und dann spare ich da eben länger für und habe aber so viel von dieser einen Reise, auch in den 3 Jahren dazwischen, dass sich das für mich lohnt.
Und dann hat es ja auch wieder einen Wert.
Ja, genau, hat es ja wieder einen Wert.
Ja. Gerade in diesem Schnelllebigen, was wir ja die ganze Zeit so durchmachen. Du hast es eben schon mal kurz gesagt, ne? Siemens und bestimmte. Wir wollen ja natürlich nicht hier irgendjemand bashen oder so, auch wenn wir schon 30 Mal gesagt haben, dass Reisero Müller
Fanbuilding macht. Das sind die Besten.
Was würdest du denn sagen in der Branche, wenn jetzt so jemand, außer euch selbst natürlich, wer betreibt deiner Meinung nach gutes Brandbuilding? Wer hat ein Image, wo du sagst, weiß ich direkt, wir sagen mal Mobilität ist mal ein großes Thema, die machen es viele sehr gut. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, ey,
das ist. Also ich finde schon, dass es einige gibt, die das ganz gut machen. Schau ins Land. Urlaub in guten Händen finde ich sehr ansprechend. Das TUI Smile ist genial. Das ist eine Emotion, eine Stimmung, die entsteht, wenn man, wir sind ja am Flughafen, wenn man zum Flughafen kommt, kriegt man eigentlich einen Smile, man fährt irgendwo hin und das finde ich sehr gut gelungen. Ich finde auch, wenn ich jetzt hier an Canusa denke, ja. Also, die haben es natürlich schon in ihrem Namen drin. Auf der einen Seite die klare Botschaft, Kanada, USA, auf der anderen Seite auch die Begrenzung, okay. Aber sind groß geworden mit diesen Ländern und das kann man auch machen. Also finde ich auch ein gutes Branding. Wenn ich an die Airlines denke, dann finde ich, dass das Türkisch einen guten Job macht. Dass die Essen zelebrieren im Flugzeug und dass sie eben auch in ihren Werbespots eben wirklich eine Emotion, einen Sonnenaufgang, ein Smile, das ist gut gemacht. Und ja, und im Übrigen, das würde mich mal interessieren an euch, die Frage, findet ihr denn, dass die Touristik das nicht so gut macht im Vergleich zu anderen? Insgesamt.
Ich finde, dass, also ich glaube, das muss man ganz klar differenzieren, ob teilweise Veranstalter, Veranstalterinnen, Reisevertrieb, verschiedenste Stakeholder in der ganzen Branche. Und ich glaube, es hat teilweise, das hat man auch bei dir ein bisschen rausgehört, schon auch mit Selbstvertrauen zu tun, dass man sagt, okay, was du beschrieben hast, wir schreiben uns jetzt das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen und wir ziehen das auch durch. So, und das hat mit Selbstvertrauen zu tun.
Mit
Invest an bestimmten Zeiten. Am Anfang gar nicht vielleicht unbedingt mit einem finanziellen Invest, sondern einfach ein zeitlicher Invest auch. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass vielen dieses Selbstvertrauen einfach fehlt. Gerade je kleiner das Unternehmen wird, desto wichtiger ist ja eigentlich diese Marke und für was stehe ich, wenn ich zu Maren in ihr in das Reisebüro
Merken
komme? So, für was steht sie eigentlich? So, das verbinde ich dann noch viel mehr mit ihrer Person, als wenn es auf einmal ein großes Unternehmen ist mit irgendwie 30 Mitarbeitenden.
Ich glaube, also weil du gerade gesagt hast, findest du, wir machen das schlecht, das nicht, aber ich glaube, so wie Marvin richtig sagt, im größeren Rahmen, also große VeranstalterInnen, etc. oder auch, ich finde immer Mobilität, also ob es Deutsche Bahn ist, auch egal, wie spät die Züge immer kommen, wir als Bahn gerade 100 Fahrer kennen das, ja, haben die trotzdem sehr, sehr gute Kommunikation, sehr, sehr gutes Marketing, genau wie die BVG, wo wir jetzt hier in Berlin sind. Umso kleiner es wird, und dann sind wir natürlich auch wieder beim kleinen Reisebüro, denke ich immer, ist oft die Bereitschaft vielleicht da, aber nicht die Bereitschaft genau zu investieren an Zeit und Geld oder auch Zeit der Mitarbeitenden. Und was ich da bemerkenswert finde, ist, dann denkt man immer, ja okay, oder das hören wir ja auch, wir sind ein Mann- und ein Frau-Unternehmen, wir haben die Zeit nicht, wir haben das Geld nicht. Aber in anderen Branchen in dieser Größenordnung funktioniert es ja. Weil wenn du siehst, ein kleines Café, was irgendwo aufmacht, die haben meistens eine Brand-Strategy schon bevor sie aufgemacht haben. Die wissen genau, wie es da aussehen soll, welche Tassen die haben, wie sie es nennen, wie die eine Preisstruktur machen von, keine Ahnung, mit anderer Milch, was weiß ich. Und die haben das. Das heißt, das ist, glaube ich, schon ein bisschen dieses Thema, Touristik war halt lange Zeit, das, was du gesagt hast, Reisebüro, Tür geht auf, Leute kommen rein, ich kaufe die Reise, weil es gar keine andere Chance gibt. Und jetzt, wo wir uns in diesem Bereich Digitalisierung und auch Internet und dieser ganzen Konkurrenz, ReisebloggerInnen, InfluencerInnen bewegen, müssen die auf einmal ein USP, hast du vorhin gesagt, ein Unique Selling Point, also ihr Alleinstellungsmerkmal präsentieren. Und da, glaube ich, gibt es schon ein Leck, dass die viele nicht bereit sind, das zu leisten oder nicht sehen,
dass
nicht
es wichtig ist.
Sehen, dass es wichtig ist und dass es auch umsetzbar dann wieder in Finanzielles ist.
Ja, genau. Das ist genau mein Gedanke gerade gewesen. Ja? Ich muss investieren. Also nach meiner Auffassung kommt Geben vor dem Nehmen. Also
das Give-and-Receive-Prinzip.
Ja.
Teil unserer Workshops.
Ah, super. Ja, ich mache das, wie gesagt, immer intuitiv eher. Und das Geben, das fängt eben an, dass ich müsste eigentlich in einem Reisebüro, ich muss meine Kunden, da nenne ich sie jetzt mal Kunden, zu Freunden machen, FreundInnen. Und wie mache ich das? Indem ich ihnen auch Geschenke gebe. Und dann ist der Kaffee umsonst und das ist ein guter Kaffee. Und dann gibt es Blumen und dann weiß ich, wann die Geburtstag haben. Dann lade ich die ein zu Infoabenden. Dann teile ich auch eben alles, meine Reiseerlebnisse, der KollegInnen. Und dann habe ich in meinem Büro auch schrittweise Spezialistinnen für verschiedene Reiseformen und strahle Kompetenz aus in dem Thema. In dem Thema
gebe
Reisen.
Damit ja schon.
Genau. Kümmere mich natürlich auch um den Service. Service ist etwas, was ich im Internet nicht habe. Das muss ich dann auch zelebrieren im Reisebüro. Und dann ist immer die Frage, ja, wir aber. Typisch, viele Reisebüros sagen, ja, das kann ich mir nicht leisten, da verdiene ich nicht genug Geld für, um all diese Ausgaben zu ermöglichen. Ja, da muss ich sie berechnen. Und ich bin sehr sicher, dass die KundInnen bereit sind, auch mehr zu bezahlen für Serviceleistungen.
Ja.
Ja? Und das muss ich nur selbstbewusst kommunizieren. Und dann, und das zweite Thema ist, ist Upselling, ja, also dann wirklich der Gast kommt rein, der hat ich würde den auch zum Beispiel nicht nur fragen, wohin er will und was er machen will, sondern wie viel Budget steht zur Verfügung. Also ganz klar die Frage nach dem, also, und dann weiß ich schon mal, okay, das ist ja das Minimum. Ein guter Verkäuferin weiß immer, das ist das Minimum. Also wie gehe ich jetzt, wie komme ich höher, mit welchen Argumenten überzeuge ich zu einem höheren Reisepreis, weil natürlich ist das mein Verdienst. Höherer Reisepreis bedeutet höhere Provision. Je nachdem, was das für Kunden sind, ist das dann ein Business-Class-Flug, den ich aktiv jedem anbiete. Auch denjenigen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die sich das leisten wollen können. Da hat es schon so viel Überraschung gegeben. Ja, finde ich immer wieder toll. Und dann bekomme ich das eben auch wieder zurück. Ja, weil das ist richtig, das brauche ich. Ich bin angewiesen auf Provision und ein paar Extraverdienste und bin da total von überzeugt, dass
und
das
und jemand, dem ich vertraue, dem gebe ich auch gerne Geld und das schließt die Klammer wieder zu der Marke. Wenn ich meine Marke finde, ich vertraue in die Marke. Jetzt haben wir ganz viel über klein und groß und Veranstaltungen und alles gesprochen und wir reden schon ganz schön lange. Die Leute, die uns nur hören, sehen ja nicht, dass hier noch andere Menschen im Studio sitzen und immer winken oder mir so Zeitablauf zeigen. Wir schließen eigentlich unsere Podcast-Folgen immer so mit 5 guten Tipps für die Zuhörenden. Jetzt hört uns, wie wir mitkriegen durch die Nachrichten, nicht nur der stationäre Reisehandel, sondern generell Menschen aus der Branche und AkteurInnen, aber glaube ich schon auch viel stationärer Handel. Hast du 5 Tipps? Jetzt sind Marvin und ich mal in der privilegierten Lage, es nicht machen zu müssen, sonst spielen wir uns den Ball her und dann der verloren hat am Ende, der weiß immer keinen guten Tipp mehr. Hast du 5, oder wenn es am Ende 3 sind, auch gute Tipps für Hörende, für gutes Brand- und Imagebilden, wo du sagst, das sind Sachen, das sollte man auf jeden Fall machen?
Ja.
Super.
Das ist schon mal gut. Glück gehabt.
Nö, ciao.
Also, sei empathisch, sei persönlich, sei empfängerorientiert. Und das wiederhole ich gerne nochmal mit dem empfängerorientiert, weil das lerne ich auch immer noch. Immer wieder schreibe ich etwas und lese es und denke, oh, nicht empfängerorientiert, ist senderorientiert, ich will gerade was sagen. Aber empfängerorientiert ist schwierig. Aber ich glaube, ganz wichtig, weil dann fühlen sich Leute angesprochen. Und ja, hab eine Mission.
Das waren 4, Ingo.
Oh, noch mehr?
Eine
habt ihr.
Eine haben wir. Investiert. Egal ob Geld oder Zeit. Investiert.
In Wissen.
Seid euch, ja, in Wissen.
Wissen auch. Also
Marvin macht daraus immer sehr lange Tipps.
Ganz am Anfang hattest du was gesagt, was ich quasi aus Designersicht als Kernwerte beschreiben würde. Dass man sich quasi bei allen Anstrebungen, die man plant, Marketingmaßnahmen, sich immer wieder auf seine eigentlichen Kernwerte beruft. Und das ist bei euch ist es vielleicht ein Thema wie Nachhaltigkeit in verschiedenen Ebenen und dass man sich das immer wieder vor Augen führt und überlegt, okay, macht es Sinn für meine Marke, dass ich diese für meine Marke und meine Kernwerte, dass ich jetzt diese Maßnahme umsetze zum Beispiel. Und dann schafft man auch sowas wie Markentreue, dass man sich eben treu bleibt, dass man stringent kommuniziert und am Ende mit der Marke erfolgreich
ist. Dann ist das 5. vielleicht Transparenz.
Transparenz und Invest, ein Traum. Damit schließen wir. Marvin will noch was sagen. Er meldet sich, die es nicht sehen. Nee? Okay. Er will nichts mehr sagen. Super.
Doch, ich hab noch eine Frage, die vielleicht schneiden wir die sogar eher dazwischen, weil es jetzt gar nicht so passt an mich. Ich würde eine Frage noch stellen.
Und weil sie dich interessiert.
Weil sie mich interessiert. War mir klar. Was ist eine Selbstkritik an euch, wo du sagen würdest, so das ist eine Baustelle, vielleicht ist es eine kleine, vielleicht ist es eine große, wo ihr aktiv dran arbeitet, um euch zu verbessern?
Ja, das ist eine super Frage. Also die eigenen Werte, also es, sagen wir mal so, es gab Zeiten, da habe ich unsere Gäste über die Mitarbeitenden gestellt.
Großes Thema bei uns auch immer.
Und das ist, das muss man auch erstmal erkennen, weil man das selber gar nicht so wahrnimmt, ja. Und das wurde dann mir deutlich, wenn es um Beschwerden geht, bei Gästezufriedenheit, dass ich dann immer eher so dem Gast zustimmen wollte als dem Mitarbeitenden. Team. Und das habe ich gelernt. Das ist eindeutig das Wichtigste sind die Mitarbeitenden und jeder macht Fehler, das kommt vor. Wir stehen immer dahinter und das ist, glaube ich, als Unternehmerin ganz wichtig, dass man das lebt und dann auch die Verantwortung an der Stelle übernimmt. Und das gilt bei uns natürlich auch dann für die auf den Reisen, für ReiseleiterInnen, Unterkünfte, die irgendwie so. Und die Gäste ernst nimmt, aber im Zweifel auch sagt, so das war das Beste, was wir hier machen konnten und was die Kollegen gemacht hat. Und im Gespräch zeigt sich dann auch, dass das sogar wertgeschätzt wird, dass man sozusagen sich zu den eigenen Mitarbeitenden hier bekennt. Und das habe ich gelernt und da gibt es vielleicht auch noch Potenzial.
Das ist auch ein guter Tipp für Zuhörende, finde ich, weil Reisebüro, wenn wir jetzt nochmal beim kleinen Reisebüro bleiben, sehr hierarchische Szene, die oftmals genau dies, was du gesagt hast, Provision und Geld nach vorne stellen und dann auch vergessen, was hat der Mitarbeitende eigentlich für Bedürfnisse und es geht nicht nur um Selling, 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 sondern es geht auch, wie identifiziert derjenige sich und was möchte der eigentlich. Ja. Das war ein guter Satz.
Das ist gut. weil Marke quasi nicht nur nach außen zu leben, sondern auch nach innen halt.
Jetzt darf ich den Abschluss machen. Wir waren heute im Podcaststudio gemeinsam mit Ingo Lies von Chameleon und haben über das Thema Brandbuilding und über Imagebildung gesprochen und dabei, glaube ich, ganz gute Tipps auch rausgearbeitet. Und wo haben wir es aufgenommen? Im Podcaststudio Newark, direkt im BER-Flughafen. Ihr merkt, näher an der Touristik geht eigentlich gar nicht. Dankeschön. Und nächstes Mal wieder einschalten.